AfD Radio Wissen. Update.
Wir brauchen Zeit. Das hat der neue griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos schon im Februar gefordert. Damals war er noch stellvertretender Außenminister. Auch heute hat er seinen Kollegen aus den anderen Euro-Ländern keine schriftlichen Vorschläge zur Lösung der Schuldenkrise präsentiert. Trotzdem hat sich heute was bewegt. Die Griechen und der Euro sind einmal mehr unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Am Tag 2 nach dem Referendum saßen die Finanzminister der Euro-Länder wieder zusammen. 3 Stunden lang haben sie heute Nachmittag in Brüssel beraten. Mit einem handfesten Ergebnis war nicht zu rechnen und es gibt auch keins. Tsakalotos kam zwar wie sein Vorgänger Varoufakis mit einem Rucksack, aber da war nichts drin. Diplomaten sagen, er habe nur mündlich neue Vorschläge gemacht. Die, immerhin, sollen jetzt verschriftlicht werden. Und noch ein immerhin gab es heute, nämlich ein bisschen Aufbruchstimmung. Kurz nach dem Nein der Griechen zu den Sparvorgaben der EU hieß es noch, der Austritt aus dem Euro sei kaum noch zu vermeiden. Heute hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vor dem Europaparlament gesagt, er will, dass Griechenland im Euro bleibt und dass wieder verhandelt wird.
Die Lebenserfahrung ist, dass die einfachen Antworten meistens die falschen Antworten sind. Die Lage ist die, dass ich nach wie vor denke, und das werde ich denken bis zum Ende der Tage. Mein Wille ist, ein Grexit zu verhindern.
Ähnlich haben sich heute auch der Präsident des Europaparlaments Martin Schulz und Währungskommissar Pierre Moscovici geäußert. Und der französische Premierminister Manuel Valls hat die Tür für die griechische Regierung weit aufgemacht.
Il n'y a pas de sujet tabou sur la dette, sur le réchelonnement.
Es gibt keine Tabus bei den Schulden, auch nicht was eine Umschuldung betrifft, sagt Valls und stellt sich damit eindeutig gegen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der hat einen Schuldenschnitt nochmal abgelehnt. Aber darum geht es auch gar nicht. Griechenland hat vor allem Schulden beim Europäischen Rettungsschirm, beim Internationalen Währungsfonds und bei der Europäischen Zentralbank. An den Rettungsschirm zahlt das Land so gut wie keine Zinsen, wohl aber an IWF und EZB. Nur diese Kredite dürfen gar nicht gestrichen werden. Es geht also um eine Umschuldung. Es geht darum, dass Griechenland Geld bekommt, um die hochverzinsten Schulden abzulösen. Geld aus einem neuen Hilfsprogramm. Das aber, so Schäuble, kann es nur geben, wenn die Griechen Zugeständnisse machten.
Ohne ein Programm gibt es keine Möglichkeiten, im Rahmen der Eurozone Griechenland zu helfen. Aber es ist alles eine Entscheidung der griechischen Regierung, der warten wir gespannt.
Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras, so heißt es, will morgen ein neues Hilfsprogramm beantragen, schriftlich und mit neuen Reformvorschlägen. In knapp einer halben Stunde trifft er sich mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Eurozone. Doch selbst bei einer schnellen Einigung braucht es Zeit, bis ein neues Hilfsprogramm starten kann, weil viele nationale Parlamente zustimmen müssten. Bis dahin liegt das Schicksal Griechenlands in den Händen der Europäischen Zentralbank. Sie hat heute beschlossen, dass die griechische Nationalbank weiter Notkredite an die Banken vergeben darf, allerdings zu verschärften Bedingungen. Kritiker wie der Europarechtsexperte Martin Nettesheim sehen darin trotzdem eine verbotene Staatsfinanzierung.
Man wird dann eben auch fragen müssen, ob nicht vielleicht die Vergabe dieser Kredite durch die griechische Nationalbank letztlich dazu führt, dass Griechenland von den Forderungen nach Haushaltsdisziplin jedenfalls partiell entbunden wird.
Den Kreditrahmen erweitern wollte der EZB-Rat allerdings nicht. Und es ist unklar, wie lange die bisher bewilligten knapp 90 Milliarden Euro noch reichen. Die griechischen Banken bleiben deshalb erstmal zu, um zu verhindern, dass noch mehr Geld abfließt. Die Griechen bekommen weiterhin höchstens 60 Euro pro Tag aus den Geldautomaten. Um die Folgen der Armut im Land zu lindern, hat EU-Kommissar Günther Oettinger deshalb heute eine Zwischenlösung ins Gespräch gebracht. Er will Griechenland mit Geldern helfen, die eigentlich für Naturkatastrophen eingeplant sind.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Äußerungen von Digitalkommissar Günther Oettinger kommentieren auch die User im Netz. Wolf Baus meint zum Beispiel auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks, beim Oettinger hat man sich schon immer gewundert, welche gewagte Geistessprünge er von sich gibt. Und Jörg Gastmann schreibt, vielleicht hat er etwas auf Englisch gesagt und ist falsch verstanden worden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will mit aller Macht gegen einen Grexit kämpfen. Auch das ist Thema bei den Usern. Gecko69 schreibt bei tagesschau.de, Juncker ist gegen einen Grexit, weil die Politiker damit eingestehen müssten, dass sie einen groben Fehler gemacht haben. Griechenland hätte nie in die Eurozone aufgenommen werden dürfen. Und Skymaster meint, Mit solchen Aussagen spielt Herr Juncker mit dem Feuer und riskiert ein wahres Euro-Erdbeben. Sollte es sich herausstellen, dass eine Linksregierung in Europa sich der Schulden- sowie Finanzstabilitätskriterien durch Volksentscheid entledigen kann. Ich hätte mehr Sachverstand und emotionale Kontrolle von Herrn Juncker erwartet.
Was sonst noch wichtig war?
Wegen der besonderen Schwere der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus soll das Bundeskriminalamt abweichend von der bisherigen Ordnung eine Gefahrenabwehrbefugnis für diese und für keine andere Gefahren bekommen.
So klang der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble vor 7 Jahren. Damals wurden die Befugnisse des Bundeskriminalamts deutlich erweitert. Seitdem dürfen BKA-Ermittler heimlich in private Rechner eindringen. Sie dürfen Wohnungen von Terrorverdächtigen rund um die Uhr mit Kameras überwachen. Sie dürfen auch die Telefone von unbeteiligten Personen abhören. Und sie dürfen ihre Ermittlungsergebnisse an ausländische Behörden weitergeben. Seit heute prüft das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ob all das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Geklagt haben Journalisten, Anwälte, ein Arzt und mehrere Bundestagsabgeordnete der Grünen, darunter auch Claudia Roth.
Es kann nicht sein, dass man mit dem Begriff des Kampf gegen internationalen Terrorismus einen Generalschlüssel gefunden hat, der jedes Mittel der Überwachung, der Bespitzelung, des Eindringens in meine Privatsphäre rechtfertigt.
Besonders umstritten ist die Online-Durchsuchung von Computern. Das Verfassungsgericht hat schon geurteilt, dass die Hürden dafür hoch sein müssen. Es genügt aber im Moment die Entscheidung eines Amtsrichters. Viele andere Überwachungsmaßnahmen brauchen nicht mal das, kritisiert der FDP-Politiker Burkhard Hirsch.
Wieso kann ein Bürger, der überhaupt nichts getan hat, wieso kann der langfristig observiert werden, nur weil er in Verdacht ist, ohne richterliche Entscheidung?
Innenminister Thomas de Maizière hat das BKA-Gesetz heute vor dem Verfassungsgericht verteidigt. Die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus sei größer geworden. Einige Anschläge seien auch dank der neuen Befugnisse vereitelt worden, zum Beispiel auf ein Radrennen in Oberursel.
Dort ist beobachtet worden, dass jemand entsprechende Gasflaschen kauft. Und dann hat sich durch die Ermittlungsarbeit auch auf der Basis dieses Gesetzes herausgestellt, dass es gelungen ist, einen solchen Anschlag mit gegebenenfalls vielen Toten in Deutschland zu verhindern.
Ein Urteil zum BKA-Gesetz wird im Herbst erwartet. Experten rechnen nach der heutigen Verhandlung damit, dass die Verfassungsrichter einige Befugnisse kippen. Die Riester-Rente hat ihr Ziel verfehlt. Eigentlich sollte die staatliche Förderung vor allem Klein- und Mittelverdiener unterstützen. Es profitieren aber vor allem Gutverdiener. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung an der FU Berlin geht mehr als ein Drittel der Fördermittel an Menschen, die netto mehr als 60.000 Euro im Jahr verdienen. Die Grünen haben die Riester-Rente deshalb für gescheitert erklärt. Die Linke nannte sie eine Verschwendung von Steuergeldern. Und der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert, stattdessen das Rentenniveau wieder anzuheben. Die Deutsche Post hat einen deftigen Rüffel vom Bundeskartellamt bekommen. Sie habe ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und dadurch Wettbewerber behindert. Es geht um Rabatte für Großkunden. Kartellamtspräsident Andreas Mund nennt ein Beispiel.
Diese Rabatte wurden nur dann gewährt, wenn der Großkunde tatsächlich mehr als 90% seiner Briefsendungen auch tatsächlich mit der Post befördert hat. Das heißt, die Großkunden hatten ein ganz großes Interesse, ihre gesamten Briefdienstleistungen mit der Post abzuwickeln.
Die Post hat nach eigenen Angaben schon 2013 mit den kritisierten Maßnahmen aufgehört. Das Kartellamt will mit seinem Urteil verhindern, dass sich sowas wiederholt.
Was noch wichtig wird.
Er hat die Partei selbst mit begründet. Jetzt könnte er sie spalten. Der abgewählte Ex-Chef der AfD, Bernd Lucke, und seine Anhänger wollen bis übermorgen darüber entscheiden, ob sie in der Partei bleiben oder eine neue Partei gründen. Der Grund ist der Rechtsruck der AfD. Am Wochenende wurde Frauke Petri zur neuen alleinigen Vorsitzenden gewählt. Sie steht der islamfeindlichen Pegida-Bewegung nahe. Lucke wurde ausgebuht, als er positiv über Einwanderer sprach. Pegida will auch selbst ins Parlament. Mitbegründer Lutz Bachmann hat in der Leipziger Volkszeitung angekündigt, bei den 4 Landtagswahlen nächstes Jahr Kandidaten ins Rennen zu schicken. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist morgen und übermorgen nach Albanien, Serbien und Bosnien-Herzegowina. Alle 3 Länder sollen langfristig der EU beitreten. Das ist aber, so die Kanzlerin in ihrer letzten Videobotschaft, noch ein weiter Weg.
Insgesamt kann man sagen, dass wir vorangekommen sind, aber dass es nach wie vor sehr, sehr große Probleme gibt, insbesondere bei Bosnien-Herzegowina, wo noch nicht mal ein Beitrittsantrag gestellt ist, weil dort auch die politische Situation noch sehr stagniert.
Und sonst in der Welt?
In Frankreich sind Diebe in ein Militärlager eingebrochen und haben Dutzende Granaten und Plastiksprengstoff gestohlen. Auch 150 Zünder für den Sprengstoff sind weg. Die Behörden sagen, dass in dem Lager bei Marseille Munition gelagert wird, die Soldaten bei Einsätzen in Mali und Afghanistan einsetzen. Frankreich ist wegen mehrerer Anschläge in diesem Jahr in höchster Alarmbereitschaft. Im Juni hat ein Mann in einer Industrieanlage seinen Chef getötet und versucht, die Anlage in die Luft zu sprengen. In Marokko sind zwei junge Frauen im Juni über einen Marktplatz in Agadir gegangen. Das könnte schon das Ende der Geschichte sein, aber deshalb stehen sie jetzt vor Gericht. Ihre Kleider sollen laut Anklage zu eng gewesen sein, deshalb jetzt der Prozess wegen grober Unanständigkeit. Im konservativen muslimischen Königreich Marokko kann es dafür einen Monat bis zwei Jahre Haft geben. Viele Menschen kritisieren den Prozess, aber hunderte Anwälte haben ihre Hilfe angeboten. Bei der ersten Verhandlung waren 200 Anwälte im Gerichtssaal, mehr haben nicht reingepasst. Sie sollen sich mit der Verteidigung der 19 und 23 Jahre alten Friseurinnen abgewechselt haben. Menschenrechtsaktivisten haben in dieser Woche Proteste in Agadir und Casablanca geplant. Das Urteil soll nächste Woche fallen. Selfies sind ja ein bisschen in Verruf geraten, vielleicht auch, weil sie ziemlich gefährlich sein können. In Russland sollen sich in diesem Jahr schon rund 100 Leute beim Selbstporträtschießen verletzt haben. Es gab auch einige Todesfälle. Deshalb hat die russische Polizei jetzt eine Informationsbroschüre zum Thema rausgegeben. Ein cooles Selfie kann dich das Leben kosten, heißt es da drin. Und es wird erklärt, wo man überall nicht solche Fotos schießen soll. In der Nähe von Moskau starb vor kurzem ein Jugendlicher, der sich auf eine Eisenbahnbrücke fotografieren wollte und an ein Stromkabel kam. Im Mai hat sich eine 21-Jährige in Moskau beim Versuch, sich mit einer Pistole in der Hand zu knipsen, in den Kopf geschossen. Sie überlebte schwer verletzt. Und im Ural haben sich Anfang des Jahres zwei junge Männer in die Luft gesprengt. Sie hatten für ein Selfie mit entsicherter Handgranate posiert.
Wissensnachrichten.
Es gibt ja so Tage, da fühle ich mich eigentlich wie 70, obwohl das ja doch noch eine Weile hin ist. Bei den Kollegen von den Wissensnachrichten ging es heute auch viel ums Alter, allerdings nicht um das Gefühlte, auch nicht um das, was im Ausweis steht, sondern um das Biologische. Tina Kiesling hat sich eine Studie angeschaut, die in der Fachzeitschrift PNAS stand. Wie stellt man denn das biologische Alter fest?
Anhand bestimmter Biomarker, da geht es zum Beispiel darum, wie gut deine Organe funktionieren oder dein Immunsystem, wie deine Zähne aussehen und wie die Telomere so drauf sind.
Die Telomere, okay. Was sind Telomere?
Die Telomere, die sitzen am Ende der Chromosomen und werden im Alter kürzer. Aus all diesen Biomarkern lässt sich das biologische Alter bestimmen. Dafür hat sich das internationale Forscherteam Datensätze aus einer neuseeländischen Kleinstadt genommen. Da werden Menschen einer Generation, die in den 70ern geboren wurden, von Geburt an schon immer wieder befragt und untersucht. Und als die dann jetzt alle 38 wurden, haben die Forscher eben geschaut, wer da seinem biologischen Alter entspricht und wer nicht.
Und was kam dabei raus?
Also die meisten altern ganz normal. Es gibt aber ein paar Ausreißer und die sind sehr interessant. Also ein paar Menschen waren 38 laut Pass, hatten aber Laborwerte, als wären sie erst 28, also 10 Jahre jünger. Und bei ein paar anderen Probanden war es genau umgekehrt. Die hatten Werte wie 60-Jährige.
Oh, und woran liegt das dann?
20% an den Genen, der Rest sind tatsächlich Umwelteinflüsse. Heißt im Prinzip, dein Lebensstil ist entscheidend. Also rauchst du, trinkst du Alkohol, machst du Sport und so weiter und so fort.
Okay, und wozu wird das überhaupt so aufwendig untersucht?
Also die Forscher sagen, wir werden ja immer älter. Heißt, wir haben auch immer mehr mit altersbedingten Krankheiten zu tun. Was wir aber bisher machen, ist uns dann vor allem alte Menschen anschauen. Sie meinen aber, um da neue Medikamente und Methoden zu entwickeln, müssen wir an dem Punkt ansetzen, an dem der Alterungsprozess anfängt. Und wir sollten eben erforschen, warum manche Menschen schneller altern als andere.
Okay, richtig alt sieht ja auch die Tundra aus, sagt eine groß angelegte internationale Studie. Weißt du da auch mehr drüber?
Die ist in der Nature Climate Change erschienen und sagt, die Sträucher in der arktischen Tundra werden durch den Klimawandel mehr und immer größer und das ist nicht gut.
Also große Sträucher klingt ja erstmal nicht so schlimm. Was ist daran jetzt so beeindruckend?
Ja, weil so klingt erstmal nicht schlimm, aber oft haben schon so kleine Veränderungen ja große Auswirkungen auf ein ganzes Ökosystem. Das ist bei den Sträuchern nicht anders. Also wenn du mehr von denen hast, dann werden zum Beispiel die geschlossenen Schneedecken weniger, weil da die Sträucher eben rausschießen und die kaputt machen und damit das Sonnenlicht dort nicht mehr reflektiert wird, sondern in den Boden geht. Außerdem sammelt sich an größeren Büschen eher Schnee, wenn das dann so große Haufen werden, dann decken die den Boden so zu, dass es dort auch wieder zu warm wird. All das führt am Ende dazu, dass der Permafrostboden auftaut und damit Methan und Kohlendioxid freigibt, was wiederum dem Klima schadet.
Kleine Ursache, große Wirkung. Also, die hat ja oft auch das erste Kind. Ihr habt heute über eine Meldung diskutiert, da ging es um die Rollenaufteilung nach dem ersten Kind.
Genau, das haben wir diskutiert, weil heute bei uns im Büro vor allem Vollzeit arbeitende Frauen saßen. Die Allensbach-Studie sagt, 2015 hin oder her, 55% der befragten Eltern fallen nach der Geburt des ersten Kindes ins klassische Rollenmodell. Eher Vollzeit, sie Teilzeit. Dabei wünscht sich fast die Hälfte der Befragten, dass sie da eine bessere Aufteilung finden würden. Grund ist übrigens bei fast allen die Kita-Situation und das Einkommen, weil Männer immer noch mehr verdienen als Frauen, gehen die dann eher in Vollzeit arbeiten.
Na gut, dann gehst du jetzt nach Hause und ich mache noch das
Wetter.
Mit der Sommerhitze ist es erstmal vorbei. Schon seit dem Nachmittag ziehen von Westen aus Gewitterwolken quer über Deutschland hinweg. In der Nacht sind sie dann im Osten und morgen sind maximal 26 Grad drin. Im Nordwesten und in Alpennähe gibt es Schauer dazu, sonst ist es noch sonnig oder bewölkt. Das war das Update mit Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.